Gartenradio, mitten im Grünen.
Die einen lieben ihn, die anderen verteufeln ihn. Es geht um Rasen. Mich beschäftigt der Rasen schon eine ganze Weile und das liegt an dieser Holzkiste hier. Die habe ich mal auf einer Messe in die Hand gedrückt bekommen. Eine Kiste etwa so groß wie ein DIN A4-Blatt, wo normalerweise auch ein Schachspiel oder ein Damenspiel untergebracht sein könnte. Ja, und wenn man die Kiste aufmacht, dann sind hier drin 50 durchsichtige Würfel, dicht an dicht. Und in den Würfeln sind Rasensamen. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Schmale braune, runde grüne, winzige staubförmige oder auch körnig pralle. Und die haben dann so schöne Namen wie Bastard-Weidelgras, Schafschwingel, Rohrschwingel, Wiesenrispe, Platthalsrispe, weiche Trispe. Und das sind alles Gräser, die in unseren Rasen vorkommen. Denn diese Rasenfläche, die so uniform aussieht, ist in der Regel eine Pflanzengesellschaft. Und diese einzelnen Gräser haben ganz unterschiedliche Charaktere. Da gibt es die Spätzünder und die Ellenbogen ausfahren, die gerne kurz gehalten werden wollen und die sich besonders weich an die Fußsohle schmiegen. Darüber wollte ich mal mehr wissen und deshalb bin ich nach Krefeld gefahren, wo diese Holzkiste hierher kommt, zu Feldsaaten Freudenberger, ein Familienbetrieb, der Saatgut für die Landwirtschaft, aber auch Rasenmischungen herstellt. Die haben auch ein Rasenversuchsfeld. Dahin hat mich Timo Blecher mitgenommen, der Agraringenieur, kümmert sich um die neuen Sorten bei Freudenberger. Und da haben wir uns mal mit Golfrasen, mit Kräuterrasen, mit Rasenfarben und mit Rasenpäpsten beschäftigt. Magdeburger Straße 30, hatte Timo Blecher in seiner Mail als Treffpunkt geschrieben. Eine Adresse am Rande von Krefeld. Ich war gleich beim ersten Gebäude auf dem Feldsaaten Freudenberger Stand abgebogen und das war falsch. Was ich nicht erwartet hatte, das Familienunternehmen ist riesig. Hallen und Bürogebäude ziehen sich der Straße entlang. Als ich endlich vor Haus Nummer 30 ankomme, wartet Timo Blecher schon auf mich. Ein freundlicher junger Mann mit kurzen rotblonden Haaren, Brille, blaue Hose, blaues Hemd, auf dem Kragen Feldsaaten Freudenberger gestickt. Wir steigen in seinen Wagen und fahren ein paar Kilometer zu dem Versuchsfeld, auf dem seit 8 Jahren Saatgut für die Landwirtschaft und für Rasenflächen getestet wird. Durch den Zaun, der das Gelände umschließt, sieht man unterschiedliche Flächen in Quadraten und Streifen mit Schildern davor, von niedrigen Rasenflächen bis hin zu mannshohen Blühstreifen.
Sie haben jetzt hier ein Tor aufgemacht. Und wir gehen über einen kleinen, so eine Art Becken.
Das ist eine Schutzvorrichtung. Wir versuchen, unser Versuchsfeld zu schützen vor Mäusen und vor Maulwürfen, weil die uns eben in Versuchsparzellen große Kummer bereiten. Wenn er da reinfällt, dann hat er da so ein Rohr und kann hier wieder raus und kann wieder in die Freiheit. Und wir wollen uns einfach nur unsere Fläche möglichst frei halten, weil das uns in den Versuchsparzellen ein bisschen Ärger bereitet.
Also Rasen, an dem Maulwürfe keinen Spaß haben, gibt es noch nicht.
Nee, den gibt es noch nicht.
So, wir gehen jetzt schon auf einem Rasenweg lang. Genau. Was ist das jetzt hier für ein Rasen?
Ja, das ist jetzt eine Einzelsorte, hier eine Deutsch-Weidelgras-Sorte. Und die Besonderheit ist, es sind wie gesagt hier auch Arbeitswege. Und der muss eine ganz, ganz extreme Belastung standhalten. Sie müssen sich das vorstellen, dass hier jeden Tag 30, 40, 50 Mal Trecker, Maschinen drüber fahren. Und das ist eben eine sehr belastbare Sorte. Und deswegen haben wir die hier in dem Bereich eingesetzt. Ja, und die präsentiert sich eigentlich auch momentan ganz ordentlich. Das hier ist schon Tiefschnittrasen. Also hier simulieren wir in richtig offiziellen Versuchen, da arbeiten wir mit dem Bundessortenamt zusammen, da werden die Rasensorten in Deutschland gelistet und geprüft und zugelassen. Und das ist eben ein Versuchsstandort, wo wir gerade hier diese Rasensorten im Tiefschnitt prüfen. Das heißt, das ist so die kürzeste, intensivste Art und Weise, wie man Rasen pflegen kann. Und das macht man halt eben, um zu gucken, ob die für Golfgreens geeignet sind. Was hier vielleicht noch interessant ist, man sieht den Unterschied gar nicht so im schnellen Vorbeigehen. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine ganz andere Art. Jetzt sind wir hier nämlich beim Rohrschwingel und Sie merken das, wenn Sie draufgehen.
Darf ich mal meine Schuhe ausziehen?
Na klar.
Ist wie eine Badematte. Ja. Ganz weich, ein starker einzelner Halm, würde ich mal sagen.
Genau. Wir sagen da immer so zu, das ist so der mediterrane Typ. Man kennt ihn vielleicht so aus dem Urlaub in Italien oder Portugal, Spanien. Da gibt es auch diese Art mit in der Mischung. Kommt jetzt auch hier stärker zum Einsatz. Das ist der Rohrschwingel. Der ist eben für diese neuen Trockenmischungen sehr gut geeignet, weil er eine extrem tiefe Wurzel ausbildet. Und charakteristisch für ihn ist eben dieses etwas kräftigere, breitere Blatt, wo aber in der Züchtung sehr viel passiert ist, dass er jetzt schon deutlich feiner geworden ist. Und noch spannender wird es, wenn wir jetzt nochmal 2 Meter weitergehen, weil da haben wir eine ganz eng verwandte Art, nehmen wir den Rotschwingel und der ist total anders.
Ich gehe mal gerade drauf, das ist viel, viel feiner unterm Fuß.
Das ist so ein feines Gras, kann man kaum erkennen, dass das irgendwie ein breiter Halm ist, sondern es ist fast, wir sagen manchmal fast borstdicht zu. Ganz fein, ultra dicht, und das ist so das Klassische für so den englischen Zierrasen. Der Rotschwingel ist nicht strapazierfähig. Also ich kann schon drauf laufen, aber es dürfen eben keine Hunde spielen oder Kinder toben, sondern der ist wirklich dann, wenn man sehr feine, gleichmäßige und diese klassischen Schlossflächen in England, das ist Rotschwingel. Unser Chef hat immer einen Trick, wenn unsere wichtigen Kunden kommen. Und wir hier dann hier stehen, und dann sagt er immer, stellen Sie sich doch jetzt einfach mal dahin, was Sie gerade am schönsten finden. Und dann gehen die meisten, und irgendwann finden sie was, und sagt er, das ist leider der teuerste.
Okay, ich guck mal, hier sind ja jetzt ganz viele verschiedene Quadrate. Hellgrün, silbergrün, dunkelgrün.
Fein, breiter.
Fein, breiter. Ich gehe auch mal drauf. Ich habe ihn schon, der hier.
Der hier? Ja, das ist auch eine Rohrschwingelsorte, eine ganz neue oder relativ neue Züchtung. Heller für einen Rohrschwingel, der ist ja sonst oft hier sehr, sehr dunkelgrün. Die Sorte Fair Light.
Und weich.
Und weich.
Haben Sie auch einen Lieblingsrasen hier? Der hier?
Ja, das ist einer meiner liebsten, wenn sie nicht strapaziert werden, weil sie das nicht vertragen. Dieses Grün also mit der Note 6. 6 eher in Richtung 7 sogar.
Wie Note 6 oder 7?
Ja, wir bewerten alles bei Rasen von 1 bis 9. Und bei der Helligkeit ist 1 ganz hell und 9 ganz dunkel. Und das ist jetzt so eine 6,5, 6 bis 7. Und der gefällt mir sehr gut, aber da ich zwei Hunde zu Hause habe, habe ich diese Sorte mit einem Anteil von 20% bei mir in der Mischung.
Und das ist auch ein ganz feiner Rasen.
Ja. Das ist auch meine Lieblingssorte.
Das ist wie ein Feengras hier, das ist ja ganz zartes Gras.
Das ist auch der Rotschwingel, das ist die Sorte Homestar. Das ist eine total klasse Sorte. Hier ist sie jetzt schon ein bisschen älter. Und wir nutzen die auch, weil die total konkurrenzstark ist. Die kann die Ellbogen richtig ausfahren. Und obwohl hier auch von der Nachbarweide immer sehr, sehr viel Druck rüberkommt, hält die es eigentlich sehr sauber. Wir haben hier auch so ein bisschen Hornkraut drin.
Und was ist hier der dunkelgrüne Kollege, der Streifen daneben?
Drehen Sie sich mal rum.
Oh, das ist nur gemäht?
Ja, das ist nur die Mährichtung.
Nee.
Doch, wir mähen ja mit so einem Walzenmäher, wo eine Walze hinterherläuft, und er legt das dann und dann je nach Sonnenrichtung. So entstehen die Streifen im Stadion. Das sind nicht zwei verschiedene Sorten, sondern nur dadurch, dass in die unterschiedlichen Richtungen gemäht werden.
Okay, aber im Stadion, das sind Nuancen, finde ich. Aber das hier ist ja ein hellgrün, hellgrün. Ich würde sagen, das ist eine 2 und mindestens eine 8, um mal auf Ihrer Skala zu bleiben. Das ist ja ein wahnsinniger Unterschied, nur weil die Halme anders liegen.
Genau, und deswegen ist das Bonituren und Bewerten auch gar nicht so einfach. Wir würden uns jetzt hier bei dem Sonnenstand, der eigentlich nicht optimal ist, Bonitieren tut man am besten immer bei leicht bedecktem Himmel. Wir würden uns jetzt aber hier hinschauen und den hier bewerten, und dann hat man die gleiche Farbnote. Nahezu.
Manche glitzern auch sehr. Warum glitzern die so?
Das Deutschweidegras hat eine glänzende Blattunterseite. Und das ist dann, je nachdem, wie die gerade stehen, ist das so ein Effekt, den wir sehen.
Also jetzt gerade im Moment sieht man bei dem Licht unglaublich toll die unterschiedlichen Grüns.
Ja, aber das Licht ist jetzt auch so ein bisschen tückisch, weil es eigentlich die meisten Sachen gerade zu gut aussehen lässt. Deswegen bei bedecktem Himmel sieht man Fehler viel, viel besser. Morgens bei tiefstehender Sonne Fotos vom Rasen machen, das ist so der Profi-Tipp, da sieht das meiste gut aus.
So, jetzt müssen wir meine Schuhe mal suchen. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, weil ich habe mal hier diese Kiste bekommen, und hier sind jetzt Rasensamen drin. Wenn man das mal hier ausklappt, dann sieht man mal, wie unterschiedlich das sind.
Genau, Rasen ist eine Pflanzengesellschaft. Und zumindest wenn wir jetzt mal aus Sicht des Saatgutes schauen und des Rasens, den man so kaufen kann, sind das eigentlich immer Mischungen, und die setzen sich immer aus mehreren Arten zusammen. Und dann in der Regel sogar noch aus verschiedenen Sorten unterhalb der Arten. Und da kann man durchaus sagen, wenn es jetzt so um den Heimgarten geht, dass wir da schon mal mit mindestens 5 bis 10 Arten arbeiten und es da eine Sortenvielfalt in Deutschland von 300 bis 500 verschiedenen Sorten gibt. Und darüber hinaus natürlich auch in Europa noch viele weitere, mit denen wir auch arbeiten können.
Was haben wir denn jetzt hier alles für Grasarten drin?
Also wir haben zum Beispiel das deutsche Weidegras.
Das ist auch die Nummer 1 hier.
Das ist die Nummer 1, weil das ist einfach das wichtigste Gras, wenn es um Rasen geht, auch wenn es um Landwirtschaft geht. Das ist nämlich das Interessante, wo wir am Anfang reingekommen sind. Und auch was wir vorne sehen können, diese höheren Gräser oder auch selbst die Weide, wo die Kuh drauf frisst, auch das ist deutsches Weidegras. Das ist einfach eine sehr, sehr gut anpassungsfähige Art, wo es mittlerweile seit 50, 60 Jahren eine intensive Züchtung gibt und daraus sich verschiedene Sorten entwickelt haben. Das ist in fast jeder Mischung eigentlich als Komponente mit drin. Die ist so bis 1 cm Schnitthöhe kommt die Art klar, und darunter brauchen wir dann wieder andere, speziell angepasste Arten, aber das deutsche Weidegras ist so die größte.
Gucken wir mal drauf hier. Also da sind einige, die sehen so ähnlich aus, die Samen, wie das Weidelgras. Dann haben wir auch ganz kleinere.
Ich finde die Nummer 47 sehr interessant, weil das sind kleine grüne Samen. Was ist denn das?
Ja, das sind tatsächlich Samen, die sind gecoated.
Was heißt denn gecoated?
Ja, wir bringen verschiedene Gesteinsmehle und Substanzen an den Samen, dass der für die Startphase noch so ein paar Nährstoffe und so Biostimulantien, so ein paar Hilfsmittel mitkriegt, um eine möglichst gute Startphase zu verleben und sich sehr schnell und gleichmäßig zu etablieren und dass wir dann beste Voraussetzungen für so eine gute Rasenfläche schaffen können.
Das hört sich aber wirklich Hightech an.
Ja, kann man schon sagen. Also das ist hochtechnologisch. Wir haben da eine eigene Forschungsabteilung, wo wir immer wieder daran weiterentwickeln, weil wir natürlich schon auch wollen, gerade auch die Herausforderungen, die wir so haben. In den letzten Jahren hatten wir sehr viele Jahre, wo wir mit Trockenheit zu kämpfen hatten. Jetzt gerade haben wir so ein bisschen diesen Gegenspieler. Jetzt haben wir ein sehr nasses Jahr. Aber gerade so in den trockenen Jahren, da zählt für uns jeder Tag nach der Aussaat, dass eben der Rasen gute Voraussetzungen hat, um schnell zu keimen, schnell grün zu werden. Und dass der Endkunde dann nachher sehr schnell eine gute und einfach zu pflegende Fläche hat.
Was ist denn generell die Schwierigkeit bei der Zusammenstellung von Pflanzengesellschaften? Da hat man ja immer diejenigen, die sich schnell ausbreiten, die schneller wachsen, die ihre Ellenbogen ausfahren oder die ein bisschen Unterstützung brauchen. Was ist da am schwierigsten?
Das Deutsch-Weidelgras, was für uns auch so wichtig ist, das kommt halt sehr schnell zur Keimung, das kommt auch sehr schnell am Anfang gut klar, legt ganz ordentlich los. Und macht es dann so Arten wie der Wiesenrispe, die aber eben auch für uns wichtig ist, weil sie strapazierfähiger ist, weil sie ein bisschen robuster ist. Ja, die macht ja dann richtig Druck und da versuchen wir immer so ausgewogene Mischungen hinzukriegen, dass wir nachher trotzdem gleichmäßig etablierte Bestände kriegen.
Gibt es dann auch so richtige Spezialisten unter den Gräsern, die was können, was andere nicht können?
Ja, der Rohrschwingel zum Beispiel haben wir eben schon angesprochen, die Trockentoleranz. Und das geht dann weiter. Wir hatten ja eben schon den Tiefschnittrasen gesehen. Das vertragen nur ganz, ganz wenige Arten und dann auch nicht alle Sorten, die wirklich so ganz niedrig, 4,5 mm werden die geschnitten bei uns hier in der Prüfung. Also es gibt dann sehr viele Spezialitäten und die sind dann eben für so Besonderheiten angepasst. Schattengräser, die mit Schattensituationen ganz gut klarkommen. Wie gesagt, die Strapazierfähigkeit, Trockenheit, das sind alles so Sachen, die wir versuchen, dann möglichst ausgewogen in der Mischung zu gestalten.
Ist eine der berühmtesten Rasenmischungen, glaube ich, der Berliner Tiergarten. Warum? Also ist die wirklich besonders toll? Kann die so viel?
Also tatsächlich ist es so, dass Berliner Tiergarten eigentlich in den Fachkreisen und Händlerkreisen eigentlich immer für eine günstige Preiseinstiegsmischung gilt. Also das ist keine besonders gute Qualität, sondern das ist so, ja, die 0815-Ware, die man in großen Mengen eben im Markt hat, ein günstiger Klassiker. Wir haben zum Beispiel auch Berliner Tiergarten in unseren sehr günstigen Preiseinstiegsmischungen. Wenn man ansprechende und ausdauernde Flächen möchte, dann ist Berliner Tiergarten eigentlich nicht unbedingt das Erste, wonach man greifen sollte.
Da ist eine sehr schöne kleine Fläche, da sehe ich ja auch schon so Samenstände.
Ja.
Das sieht man selten.
Das sieht man selten und das wollen wir eigentlich gerade gar nicht sehen, weil das ist ein Ungras. Das ist das, was nächstes Jahr so aussieht, hier diese hellen Flecken. Das ist die einjährige Rispe von allen Profis oder die wirklich einen Anspruch an eine sehr gleichmäßige, hohe Rasenqualität haben, ist das eigentlich der größte Feind. Kommt hier, wie man schön sehen kann, sind nämlich nur ganz vereinzelte Flächen, wo es mal ein bisschen vorkommt. In diesem Fall tatsächlich aus der Saatgutmischung, weil die Saatgutmischung, es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bis hin zu einer absolut perfekten Qualität. Wir nennen das 0-0-Qualität, komplett ohne Ungras oder Unkrautsamen. Aber hier war ein kleiner Teil in der Mischung drin. Das ist gesetzlich okay. Es gibt Grenzwerte, weil es gar nicht möglich wäre, dass alle Samen den allerhöchsten Qualitätsanspruch erfüllen. Und die entwickelt sich da jetzt gerade schon fröhlich mit und die bildet jetzt schon Samen und dann fallen die dahin und dann entstehen so kleine, runde, grüne Flecken und die sehen dann nächstes Jahr spätestens gar nicht mehr so schön aus.
Wo ziehen Sie denn diese Samen?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Das sind quasi Flächen, die werden in der landwirtschaftlichen Produktion angebaut. Und so ähnlich wie man dann eine Weizenfläche sieht, das Korn, was später gedroschen wird, damit Futter oder Brot hergestellt wird, gibt es eben auch Weidelgras- und Wiesenrispenflächen, die dann 2-3 Jahre beim Landwirt stehen.
Aber wer macht das für Sie?
Wir machen das mit Landwirten zusammen. Es gibt richtige Produktionsfirmen dafür und das machen wir ja, in Deutschland, Europa, eigentlich in der ganzen Welt. Mhm. Man kann insgesamt sagen, dass für Gräser in Europa Dänemark absolutes Spezialitätenland ist. Die haben einfach sehr, sehr gute Witterung und sind seit Jahrzehnten darauf spezialisiert. Holland ist noch sehr gut für die Gräservermehrung geeignet. Und viel Gräsermaterial kommt sonst auch aus Übersee, Nordamerika, Kanada zum Beispiel. Das sind so, teilweise aber auch Neuseeland, das sind so Länder, wo wir sehr viele Grassamen produzieren. Und wenn wir gleich nochmal nach rechts schauen, da sehen wir schon so eine Fläche, die sieht so ein bisschen unsauber aus. Da testen wir tatsächlich, wie gut die einzelnen Sorten die Strapazierfähigkeit aushalten. Wir haben da eine Walze am Trecker, die simuliert quasi den Stollentritt im Stadion. Und damit fahren wir immer da drüber zweimal die Woche und simulieren dann quasi so einen Stadionbetrieb. Und da können wir sehr gut schauen, hält die Sorte das aus, ist die strapazierfähig oder nicht.
Apropos Stadion, wir haben es ja bei der EM gesehen, im Stadion in Frankfurt, da flogen die Rasenfetzen und es hieß, dass da ein Hybridrasen ausgetauscht worden ist. Was ist ein Hybridrasen?
Ja, ein Hybridrasen, das ist so eine relativ neue Entwicklung in der Bundesliga in den letzten, letzten 4-5 Jahren. Wir haben verschiedene Stadien in Deutschland, die mittlerweile auf Hybridrasen spielen, zum Beispiel Frankfurt, Wolfsburg aber auch oder München, die Allianz Arena. Und da ist so, da wird nicht mehr mit einer reinen Rasenmischung gearbeitet, sondern da ist vorher, sind da wie ja, so Trägermatten mit so einzelnen Kunststofffasern. Kann man mit dem Auge fast gar nicht vom Weiten unterscheiden. Aber wir haben quasi Kunststofffasern mit in der Rasenfläche, die einfach auch von der Strapazierfähigkeit da einen gewissen Teil übernehmen und dadurch den Rasen stabiler machen und auch so ein bisschen planbarer machen.
Der muss ja dann entsorgt werden, das ist ja dann Plastikmüll im Prinzip.
Das ist mit der größte Kritikpunkt an diesem System, wobei ich da nicht tief genug im Thema drin bin, um da wirklich eine Bewertung vorzunehmen. Aber ja, ein Großteil davon verursacht eine gewisse Mikroplastikbelastung und deswegen sind das Systeme, wo man genau gucken muss. Viele kann man sehr lange verwenden, viele kann man auch erneuern. Ja, aber man hat natürlich dann in dem Moment keinen komplett natürlichen Rasen mehr, sondern eben auch einen Aufbau, wo eine Kunstfaser mit vorhanden ist.
Also Rasen ist ja eine emotionale Angelegenheit. Die einen möchten einen Rasen, wo kein anderes Hämmchen ist, wo die stechen jeden Löwenzahn auf. Und die nächsten sagen, eigentlich ist Rasen sowieso nichts für den Naturgarten, der soll weg. Und wenn schon, dann wenigstens ein Naturrasen. So, ist das eine theoretische Diskussion oder tut sich da was im Markt?
Ja, so ein bisschen würde ich sagen, schon tut sich was im Markt. Ich versuche das auch immer relativ neutral zu betrachten und ich würde da erstmal drauf schauen, was will ich denn mit der Fläche machen? Also der Einsatzzweck steht irgendwie im Vordergrund. Und es ist ein absoluter Irrglauben, wenn man denkt, aus jeder Rasenfläche lässt sich jetzt einfach eine schöne Naturrasenfläche oder gar eine Blumenwiese gestalten. Das funktioniert so einfach nicht, denn wenn ich sie nutzen möchte, wenn ich drauf laufen möchte, wenn ich die mähen möchte, das sind alles Sachen, die meisten Arten, die dann nachher in einer Naturrasenfläche, in einer Blumenfläche, Kräuterrasen, wie auch immer man es benennen möchte, das wollen die eben nicht. Und dann ist es unser Einsatz eigentlich eher zu schauen, dass ich verschiedene Zonen schaffe, vielleicht so einen Rasen, wie wir ihn jetzt gerade hier vor uns sehen, relativ tief gemäht, dicht, belastbar, strapazierfähig, also dass er auch normalen Gebrauch aushält und dass ich dann im Randbereich schaue, da mähe ich nicht so oft, die Fläche brauche ich nicht so unbedingt, da kann ich dann auch mal eine Mischung aussehen, wo verschiedene Arten drin sind, die ich wachsen lasse, die ich dann vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr mähe und die dann natürlich einen ganz anderen Charakter kriegen. Das sind dann offene, lockere Narben, Flächen, die aber auch hoch werden können. Also da muss man aufpassen. Wenn man da in die falsche Tüte greift und die falsche Mischung nimmt, dann haben wir schnell Mischungen, die werden dann auch mal ein oder zwei Meter hoch. Aber wir haben da vorne eine Parzelle, da könnten wir mal hingehen. Da sehen wir so einen Mittelding, einen Naturrasen, wo wir zum Beispiel auch mit Klee drin arbeiten. Und der soll auch einfach so ein bisschen ökologisch angepasster sein.
Wie hin. So, jetzt sind wir hier erstmal in diesem
Kleerasen. Aber in den meisten Rasenflächen kommt der Klee wahrscheinlich eher natürlicherweise vor. Ist einfach aus dem Boden gewachsen. Samen können im Boden unheimlich lange überdauern. Und wenn die günstige Bedingungen haben, dann keimen die und dann setzen die sich so ein bisschen wieder dazwischen. Und hier haben wir eben für Leute, die so eine etwas ökologischere Rasenfläche haben möchten, von Anfang an eine Mischung. Da ist ein geringer Anteil Klee drin. Das ist Weißklee. Der ist auch speziell darauf gezüchtet, dass er, wenn er normal genutzt wird, nicht so zum Blühen neigt. Das hat den Grund, weil natürlich auch viele Familien Kinder haben, die toben dann da drauf und diese Weißkleeblüten ziehen sehr stark die Bienen an. Und es gibt halt auch Leute, die jetzt nicht möchten, wenn sie dann barfuß immer da rumlaufen, dass der dann direkt blüht. Das heißt, der würde erst später anfangen zu blühen. Wenn ich den jetzt wachsen lasse auf 10, 15 cm, dann blüht der auch. Aber wenn ich ihn so mitnutze, nicht. Und der Vorteil ist, so ein Rasen brauche ich eigentlich nicht düngen. Der versorgt sich selber mit Dünger. Das kann der Klee nämlich, das können Gräser nicht.
Der hat so eine gleichmäßige Mischung zwischen Klee und Gras. Bleibt das auch so?
Ja, das liegt dann wiederum so ein bisschen auch von der Nutzung ab und vom Standort, wie sich die Mischung entwickelt. Auch sogar vom Jahr und von der Witterung. Das können wir natürlich nie vorhersagen. Kann in beide Richtungen gehen. Der Klee kann fast von den Gräsern verdrängt werden. Der Klee kann aber auch sehr dominant werden und die Gräser zurückdrängen. Und da habe ich dann auch nur sehr bedingt Einfluss drauf. Das muss ich dann einfach der Natur überlassen.
Und wenn ich jetzt merke, ich möchte jetzt vielleicht auch, die Kinder sind aus dem Haus, wird nicht mehr so viel drauf rumgelaufen, ein Rasen, wo ein bisschen mehr drin los ist, kann ich dann auch einfach hier so einen Kleerasen nachsehen oder einen, der Kräuter drin hat oder so und den Rasen so ganz langsam umbauen?
Umbau, das versuchen auch immer viele. Das ist eine große Herausforderung. Also es ist viel schwieriger, als man sich das vielleicht vorstellt. Wenn man das wirklich machen möchte, man hat fast keine Chance mit so einer richtig intensiven und produktiven Fläche, die richtig im guten Zustand ist. Da schaffen das diese ganzen Arten nicht, weil die alle sehr, sehr schwierig sind von der Etablierung. Oder da geht man am besten so in den Spätsommer, Mitte, Ende August, stresst den Rasen. Also zum Beispiel, wenn so eine Trockenphase ist, dass man ihn eine Weile nicht wässert, dass er wirklich anfängt, gestresst zu werden. Mäht ihn sehr, sehr tief. Auch das kann für einen Rasen Stress sein, wenn das nicht gewohnt ist. Vertikutiert er noch zusätzlich, dann wird er richtig braun. Dann sieht er eigentlich erstmal so aus, als würde ich ihn fast zerstören. Aber mit diesen Maßnahmen kann man Rasen nicht zerstören, das verträgt er immer. Dann sehe ich nach und dann ist der Hauptrasen so 2-3 Wochen so ein bisschen gebremst. Der muss sich erstmal schütteln, bevor er wieder durchstarten kann. Und dann sehe ich den Klee oder die Kräuter mit rein und gucke, dass dann die Bewässerung auf jeden Fall gewährleistet ist. Das ist für eine Nachsaat- und Neuanlage immer das wichtigste Thema. Der braucht in den ersten 2 Wochen sehr, sehr regelmäßig das Wasser einfach, sonst vertrocknen die kleinen Sämlinge. Ja, und dann kann das schon klappen.
Oder ich nehme gleich einen Kräuterrasen.
Genau.
Gehen wir mal hin.
Ja, das können alles schon Kräuterrasenflächen sein. Hier.
Was, das hier? Ja. Das sieht aus wie ein durchgeknalltes Gemüsebeet.
Ja, genau, das ist Zikorie. Wären auch nicht die erste Wahl bei mir, um das in so eine Mischung mit reinzumachen, ist aber in manchen Mischungen mit drin. Bleibt manchmal so niedrig, kann aber eben auch so sehr, ja, fast baumartig, ne? 1,5 Meter hoch wachsen. Auch rechts, auch das ist ein extensiver Rasen, da stehen jetzt nicht so viele Blühpflanzen drin, das sehen wir ja da hinten oder an den anderen Flächen, wo wir eben schon vorbeigelaufen sind. Wir haben da meistens 30, 40 verschiedene Arten drin und es ist halt total unterschiedlich, wie die sich durchsetzen. Das hier wäre eine Art kleiner Wiesenknopf, der ist für so einen Kräuterrasen noch total gut geeignet. Der wird so hoch, blüht rot 1-2 Wochen lang und ist eine schöne Komponente, aber gibt eben auch andere Komponenten, die dann mal zu gewissen Zeiten gar nicht so toll aussehen.
Das hatte ich mir anders vorgestellt. Gibt es denn auch so Kräuterrasen mit römischer Kamille oder so, dass das auch ein Rasen ist und ich kann drauf laufen?
Ja, die wachsen da gerade ganz neu ausgesät, letzte Woche unterm Vlies. Die kann ich leider gerade nicht im entwickelten Zustand zeigen.
Aber was denn drin?
30 Arten. Hier sind 10, 15 verschiedene Gräserkomponenten drin und dann Kamille, Gänseblümchen, Flockenblume, Wiesenknopf, breitwegerig, spitzwegerig teilweise. Wir haben schon Mischungen, wo wir auch versuchen, dass die sich eigentlich so im Bereich 30, 40 cm aufhalten sollen. Aber da gibt es wirklich nur sehr wenig. Gänseblümchen wäre so ein Beispiel. Ne? Das blüht natürlich auch schön im niedrigen Zustand. Löwenzahn ist teilweise drin. Ja, die meisten werden schon etwas höher. Also die Vorstellung, so einen klassischen Rasen, der nur 3, 4, 5 cm hat und der dann gleichzeitig noch blüht, die muss ich leider nehmen. Die Mischung gibt es nicht. Das sind halt oft auch Arten, die extrem teuer und schwierig in der Produktion sind.
Wer ist denn schwierig in der Produktion?
Ja, fast alles, was mit Kräuterrasen zu tun hat. Aber gerade sowas wie Gänseblümchen kann man sich ja vorstellen. Ne? Da die Samen zu ernten, ist total aufwendig. Löwenzahn wird mit so riesen Staubsaugern geerntet. Wird dann abgesaugt, die Fläche.
Habe ich mir auch nie überlegt, dass ja so ein Kräuterrasen dann viel teurer ist auch als ein normaler Rasen. Was ist da so ungefähr der Unterschied?
Ich glaube, ein normaler, guter Rasen bewegt sich für einen Endverbraucher irgendwie, ich sage jetzt einfach mal 20 Euro pro Kilogramm. Wenn ich einen wirklich guten Kräuterrasen will, bin ich mit Sicherheit bei 120, 150 Euro pro Kilogramm.
Ja, ich habe auch den Eindruck, Sie sind so halb begeistert von den naturnahen Rasen.
Ja, ich bin natürlich sehr fachlich unterwegs und berate sehr viele professionelle Rasenkunden. Ich habe selber auch eine sehr schöne, angelegte, professionelle Fläche.
Aber zu Hause? Also das heißt, die ist grün und kurz geschnitten?
Die ist grün und kurz geschnitten. Die wird alle 2 bis 3 Tage gemäht, wenn ich denn zu Hause bin und das schaffe. Und die wird auch regelmäßig gedüngt. Und die bereitet vielen Nachbarn auch eine sehr große Freude, weil die immer sagen, es ist die schönste Rasenfläche, die sie kennen. Aber ich habe tatsächlich im Randbereich eben auch einen Kräuterrasen mit einer Mischung angelegt. Ist dann so 3 Meter breit, der Streifen, geht 15 Meter so halbrund um den kurz gemähten Rasen. Und ich finde, die beiden ergänzen sich ganz toll. Die Insekten halten sich da auf und wir halten uns eben auf der Rasenfläche auf. Da können die Hunde toben, da können wir uns rauflegen, wenn wir wollen. Und ich finde, die Kombination eben ist das Schöne.
Wie erklären Sie sich denn als Profi die Faszination von so einem grünen Rasen, der aussieht wie ein Teppich?
Ich glaube, dass das schon immer auch so ein bisschen Hobby war in Deutschland und England, dass es echt viele richtig Rasenbegeisterte gibt. Ja, das ist halt einfach schon auch irgendwie eine funktionale Fläche. Ne? Also schnell habe ich da mal einen Tisch draufgestellt und die Stühle. Und wenn ich jetzt vorstelle, dass ich immer sehr lange Flächen hätte, also dieses einfach liegen lassen und nicht mähen, das klingt am Anfang so leicht, aber das bringt auch Probleme mit sich. Ne? Die Fläche wird uneben. Die wird hügelig, da kommt dann auch ruckzuck mal irgendwie die Mäuse rein, die dann da unten mit drinne wohnen. Und ich glaube, so der schöne, gepflegte deutsche Rasen, der hat irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist so ein bisschen Hobby, Leidenschaft auch von vielen Privatleuten, schon viele Jahre gewesen.
Ist auch mehr eine Männersache, oder?
Ich glaube, es ist eher eine Männersache, vielleicht auch wegen dem Rasenmäher und der brummt dann so schön. Und man kann abends nach der Arbeit nochmal schnell abschalten und mit den Rasen. Also ich finde, das hat auch was total Entspannendes.
Sie sind ja auch im Vorstand der Deutschen Rasengesellschaft. Wir haben ja in Deutschland sogar auch einen Professor in Osnabrück für Rasenmanagement. Da lernt man ja die unterschiedlichsten Leute auch kennen. Gibt es erstmal international einen großen Unterschied, wie Rasen und der Einsatz bewertet wird?
Man kann eigentlich sagen, auf der ganzen Welt gibt es Rasenverrückte und Rasenbegeisterte, die das auch sehr intensiv betreiben. Ich war letztes Jahr erst in Nordamerika bei verschiedenen Fachleuten, Züchtern, Produzenten.
Was denkt denn der Amerikaner über einen Rasen?
Also der Amerikaner ist da ganz klar, für den muss das eine absolut perfekte, ganz, ganz dunkle, grüne, gleichmäßige Fläche sein. Und das geht ja so weit, wenn da irgendwie mal durch Hitzestress oder so Auffälligkeiten sind, dann nimmt er auch mal die grüne Farbe und sprüht das einfach wieder grün. Ja, fragende Blicke gerade. Es gibt dann wirklich Mittel, die man im Baumarkt kaufen kann, so grüne Farbe, teilweise sogar mit Saatgut gemischt. Das ist dann vielleicht sogar wieder so ein bisschen sinnvoll, dass ich den Samen ausbringe. Aber nee, wenn der jetzt hier das nicht gleichmäßig grün ist und da braune Flecken sind, dann nimmt er die grüne Farbe und sprüht den Rasen grün an.
Und so ein Asiaten, Japaner, die haben ja ein ganz anderes Verhältnis wieder zur Natur. Welche Rolle spielt der Rasen da?
Ja, tatsächlich haben wir auch immer große und viele Anfragen, gerade aus Japan, auch nach sehr dunklen und feinblättrigen grünen Sorten. Also auch da gibt es einen sehr hochwertigen und qualitativen Markt. Der asiatische Markt, gerade China, ist immer auch ein sehr politischer Markt. Da sind wir immer sehr beschränkt, was dahin verkauft werden darf oder nicht. Da gibt es sehr, sehr viele Vorgaben. Ich würde sagen, also gerade die, wo es wirklich sehr viel um Ästhetik geht, die stehen schon alle sehr auf diese dunkelgrünen, gleichmäßigen Fläche. Der Amerikaner vielleicht sogar ein bisschen eher in Richtung breitblättrig. In Japan eher so diese ganz feinen Gräser. Und wir in Deutschland liegen vielleicht irgendwo dazwischen. Auch hier gibt es schon einen Markt für dunkle Sorten, aber der Großteil hier in Deutschland ist eher noch so dieser mittlere Grünton, der in die Mischung hier eingesetzt wird.
Und das Mutterland des Rasens, England?
Ja, ich weiß gar nicht so genau, ob das wirklich dann letztendlich das Mutterland ist. Ich glaube auch, dass es hier in Deutschland schon sehr, sehr lange diese gepflegten Rasenflächen gibt. Aber England ist ganz klar, also so diese absolute Zierrasen. Ne? Gibt es da auch ganz viele, gerade in den Vorgärten, Rotschwinge betont, sehr feine, weniger belastete, auch tiefer geschnittene. Spindelmäher ist in England viel verbreiteter als hier. Das ist so vielleicht, wenn man das von den Nationalitäten so ein bisschen unterscheiden kann.
Arbeitet man denn da auch mal mit Psychologen zusammen? Weil Farben sind ja sehr wirkmächtig und je nachdem, ob es jetzt ein warmes Grün oder ein kaltes Grün ist, wirkt das ja anders.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir tatsächlich haben noch nicht mit einem Psychologen zusammengearbeitet von Seiten der Rasenforschung und der Produktentwicklung. Wir verlassen uns schon auch eigentlich darauf, was wir auch schön finden und wo wir glauben, dass das so dann einfach die Mehrheit für den Anwendungszweck schön findet. Und ja, wir machen es so wie Sie jetzt gerade. Wir laufen dann hier einmal in der Woche mindestens über die Flächen ab, gerne auch barfuß, schauen uns das an, vergeben Noten, so ein bisschen wie ein Schulnotensystem. Und dann ziehen wir am Ende vom Jahr einen Strich drunter und nach 2, 3 Jahren der Prüfung hier bei uns bewerten wir das dann und dann gucken wir, was hierher passt.
Und wir haben ja dann diesen einen Professor. Gibt es sowas auch in anderen Ländern, also Hochschulstudium Rasen?
Ja, also Rasenstudium gibt es auch in anderen Ländern. England, Norwegen, Deutschland sind da hier in Europa, denke ich, führend. In Dänemark gibt es da auch eine gute Forschung.
Gibt es sowas wie einen Rasenpapst, also einer, dem viele folgen?
Ich glaube, dass viele denken, sie wären der Rasenpapst. Aber ja, es gibt in Deutschland ja zum Beispiel den Rasenfreak, wer bei YouTube mal eingibt, der ist da auch eine Privatperson, die sich sehr, sehr tief mit dem Thema beschäftigt hat. Es gibt bei Facebook eine wahnsinnig große Community, die sich in der Corona-Zeit gebildet hat. Das ist die Gruppe Mein schöner Rasen mit auch 65.000, 70.000 Mitgliedern, glaube ich, mittlerweile. Die hatten eben schon den Professor aus Osnabrück angesprochen, das ist der Herr Dr. Premassing. Wir haben gerade jetzt unseren ersten Vorsitzenden, Dr. Harald Nonn. Er hat auch bei einer Profi-Rasenfirma viele, viele Jahre gearbeitet und viele Profi-Stadien beraten. Ist jetzt gerade in Ruhestand gegangen, arbeitet aber ehrenamtlich für die Deutsche Rasengesellschaft noch weiter. Das sind wirklich Leute, die ich in Deutschland als Rasenpapst bezeichnen würde. Das sind absolute Profis.
Es lohnt sich schon, sich mit Rasen zu beschäftigen. Was will ich? In Blührasen, Kräuterrasen oder sonst irgendwas? Weil eigentlich legt man den auch nur einmal im Leben an, oder?
Ja, und am schlimmsten, da habe ich immer so ein ganz tränendes Auge, wenn ich sehe, gerade wenn jemand neu gebaut hat und so den Garten zum ersten Mal neu anlegt. Und ich weiß, es ist natürlich mühselig. Ich war letztes Jahr auch in dem Glück, mit meiner Partnerin ein Haus zu bauen. Und dann hat man natürlich wahnsinnig viel, was man plant und macht und umsetzt. Und was, glaube ich, immer auf der Strecke bleibt, ist echt so der Garten. Und das erste ist der Rasen. Und meistens irgendwie gegen Ende des Jahres wird das dann noch alles schnell einmal mit dem Bagger gerade geschoben und einfach irgendwas draufgeschmissen. Und das ist eigentlich immer der Startschuss für großes Unheil und großen Frust, weil man sich dann über Jahre ärgert. Und eigentlich macht es echt Sinn, das einmal anzuschauen. Und wenn ich mich ein bisschen mit Düngung auseinandersetze, vielleicht mit einer Nachsaatmischung auseinandersetze, ganz, ganz viel steuern und regeln. Der muss gemäht werden und der muss gedüngt werden. Und der braucht im Zweifel, wenn es sehr trocken wird, auch Wasser. Das sind einfach die drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und dann kann man einfach, auch das kennen ja viele Hausgartenbesitzer, das sogenannte Vertikutieren. Das ist so eine gute Maßnahme, um einmal im Jahr zu pflegen. Ich empfehle das immer gerne so Ende Mai. Dann haben wir schon sehr wüchsiges Wetter. Wenn man dann mal eine schöne Phase hat, ein, zwei Tage trocken, danach vielleicht wieder Regen, dann den Rasen sachte vertikutieren, eine Nachsaat ausbringen. Da bin ich zum Beispiel auch Freund von oft, dass man die gleiche Mischung verwendet, die man vorher schon genommen hat. Einfach weil man dann natürlich in diesem System weiterarbeitet. Wenn man eine neue Mischung nimmt, es gibt ja spezielle Nachsaatmischungen, das sind dann oft Mischungen, wo nur noch deutsches Weidelgras drin ist, weil wir hatten ja vorhin schon angesprochen, das ist so schnell und konkurrenzstark, das ist natürlich auch für so eine Nachsaat am besten geeignet. Aber wenn ich eine bestehende Fläche habe und habe auch ein paar Lücken drin, dann ist es durchaus auch möglich, mit meiner ursprünglichen Mischung zu arbeiten und dann eben einmal im Jahr die Fläche nachzusehen. Oder wenn die Fläche Stress hatte, wir hatten diese Trockenjahre angesprochen, vielleicht kann ich nicht bewässern, vielleicht möchte ich auch nicht bewässern, da muss ich natürlich gucken, wenn dann die Witterung wieder normal wird und der Rasen sich vielleicht schwer tut, wieder in Gang zu kommen, dass ich dann vielleicht auch nochmal mit einer Nachsaat nachhelfe und die Fläche einfach regelmäßig verjünge. Aber wenn man die Chance hat, ich sehe es wirklich als Chance, weil ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Hobby, so eine Rasenfläche einmal anzulegen, dann sollte man sich wirklich so ein bisschen damit beschäftigen und vielleicht auch so ein bisschen fachlichen Rat einholen. Es gibt ganz viel im Internet und gibt auch bei uns, Deutschen Rasengesellschaft ist schon angesprochen, auch da kann man mal eine E-Mail hinschreiben oder die Saatgutfirmen kontaktieren. Die sind eigentlich da immer total beratungsbereit sozusagen und helfen gerne und dann kann man da was ganz Tolles gestalten. Das gilt aber sowohl für den intensiveren Rasen als auch für die Natur- oder Kräuterrasenflächen. Das ist alles immer eigentlich eine einmalige Anlage.
Gibt es denn ein Gras, was noch reingehört in den Kasten? Also wo Sie sagen, vielleicht jetzt mit dem Klimawandel oder sind wir dran, mal gucken, ob das eher auch bei uns wachsen könnte?
Genau, wir gucken uns tatsächlich gerade so ein bisschen die Gräser aus den warmen Zonen an. Also ein Beispiel ist Bermuda-Gras, was eigentlich bei uns im Winter nicht abstirbt, aber in so ein Ruhestadium verfällt, komplett braun ist, die Fläche sieht aus wie tot, über 3-4 Monate und dann ergrünt es erst wieder. Und wir können uns vorstellen, so mit Züchtung und wenn der Klimawandel noch ein bisschen zuschlägt und Trockenheiten, dass das eine Art sein kann, die für manche Zwecke vielleicht in Zukunft geeignet sein könnte. Aber insgesamt muss man auch sagen, die richtig großen Innovationen und Entwicklungen dauern sehr lange. Die Züchtung von diesen ganzen einzelnen Sorten, die wir eben gesehen haben im Rasen, muss man ungefähr pro Sorte mit 20 Jahren veranschlagen, bis eine neue Sorte gezüchtet wurde.
Ja, vielleicht kommt dann das Bermuda-Gras auch irgendwann noch in die Rasensaatgutkiste.
Ich habe meine Saatgutkiste wieder unter den Arm geklemmt, mit der Erkenntnis, dass es sich lohnt, sich mit Rasen mal zu beschäftigen. Und am Schluss hatte Timo Blecher noch einen Praxistipp. Wenn Sie mal Rasen im Geschäft kaufen, dann drehen Sie unbedingt die Packung so langsam hin und her, bis Sie ein grünes Etikett entdecken.
Das ist das sogenannte Mischungsetikett. Da findet man dann ganz viele Angaben. Zum einen eine Betriebsnummer, wer das gemischt hat. Und dann der Zweck. Dann hat das eine einmalige und klare Mischungsnummer, eine Partienummer. Und dann halt die Zusammensetzung, die Anteile in Prozent und die Sorten stehen drauf. Das ist gesetzliche Mindestvorgabe. Man findet auch immer mal Mischungen im Laden, wo das nicht der Fall ist. Da kann man gleich sagen, Finger weg, da stimmt schon mal irgendwas gar nicht.
Kein grünes Etikett, kein vertrauensvoller Hersteller, rät der Rasenfachmann. Wie dieses Etikett aussieht oder diese wunderbare Kiste hier, der Blührasen, der Rohrschwingel oder auch Timo Blecher, gibt's wie immer zu sehen auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Unterstützen, fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und natürlich vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Gartengrasmücke. Gartenradio Ausblick.
Nachdem wir uns 3 Jahre lang mit Trockenheit auch im Gemüsebeet auseinandergesetzt haben, ist dieses Jahr besonders nass. Und da gucken wir mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke von der Alexianer Klostergärtnerei mal drauf, wie man sich generell wappnen kann und gegen Ernteausfälle rüsten kann und welche Gemüseempfehlung sie hat für diese wechselhaften Wetterlagen.
Jackon zum Beispiel, das fanden wir ganz schön letztes Jahr schon und dieses Jahr auch. Das ist die Knolle, die so ähnlich aussieht wie eine Süßkartoffel, ein bisschen kleiner. Kann man aber auch roh essen und schmeckt so ein bisschen nach Birne, also ist fast so ein bisschen wie ein Obst. Hat wunderbar pfeilförmige Blätter. Letztes Jahr war es tatsächlich so, dass sie auch zu blühen gekommen ist. Also das sieht dieses Jahr aber gar nicht so aus. Bleibt auch so ein bisschen kleiner, aber unten die Knolle bildet sich halt schön. Und die kommt eher mit so durchwachsenem Wetter zurecht. Also ist ein bisschen was für einen Hobbybereich.